Die Verhandlung vor Pilatus. Und sogleich in der Frühe fassten die hohen Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten der ganze Hohe Rat Beschluss. Sie fesselten Jesus, brachten ihn weg und lieferten ihn an Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm: Das sagst du. Und die hohen Priester brachten viele Anschuldigungen gegen ihn vor. Pilatus jedoch fragte ihn: Antwortest du nichts? Siehst du denn nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch Jesus antwortete nichts mehr, und Pilatus wunderte sich sehr. Die Freilassung des Barabbas. Zum Fest aber pflegte er ihnen, einen Gefangenen freizugeben, den sie sich ausbitten durften. Es war nun unter den Gefangenen, die einen Aufstand gemacht und dabei einen Mord begangen hatten, einer mit Namen Barabbas. Und das Volk zog hinauf und begann, um das zu bitten, was er ihnen gewöhnlich gewährte. Pilatus aber fragte sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Er hatte nämlich erkannt, dass die hohen Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Die hohen Priester aber überredeten das Volk, um die Freilassung des Barabbas zu bitten. Da fragte Pilatus sie noch einmal: Was soll ich denn mit dem machen, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie wieder und wieder: Kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch lauter: Kreuzige ihn! Weil aber Pilatus dem Volk Genüge tun wollte, gab er ihnen Barabbas frei, und Jesus ließ ihr auspeitschen und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Die Verspottung im Prätorium. Die Soldaten aber führten ihn ab in den Palast hinein, das ist das Prätorium, und sie rufen die ganze Kohorte zusammen. Dann ziehen sie ihm einen Purpurmantel an und setzen ihm eine Dornenkrone auf, die sie geflochten haben. Und sie fingen an, ihn zu grüßen: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr aufs Haupt, spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider wieder an. Die Kreuzigung. Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen, der gerade vorbeigeht, Simon aus Kyrene, der vom Feld kommt, den Vater des Alexander und des Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie bringen ihn an den Ort Golgotha, das heißt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Und sie kreuzigen ihn und teilen seine Kleider unter sich, indem sie das Los darüber werfen, wer sich was nehmen dürfe. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. und die Inschrift, die seine Schuld angab, lautete: König der Juden. Und mit ihm kreuzigen sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einer zu seinen Linken. Und die vorübergingen, verwünschten ihn, schüttelten den Kopf und sagten: Ha, der du den Tempel niederreißt und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten die hohen Priester untereinander mit den Schriftgelehrten und sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König Israels, steige jetzt vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, verhöhnten ihn.
Liebe Gemeinde, dieses Geschehen am Kreuz ist eigentlich durch nichts mehr zu überbieten, oder sollte ich eher sagen, zu unterbieten. In seiner ganzen Verlassenheit wird uns Jesus als schweigendes und leidendes Opfer der ganzen grausamen Hinrichtungsprozedur vor Augen geführt. Wann endlich, so möchte ich selbst fast verzweifelt fragen, hat das endlich ein Ende, diese kaum vorstellbaren Schmerzen hervorgerufen durch die brutal durch Hände und Füße getriebenen Nägel? Wann endlich hat das ein Ende, diese mitleidlosen Schmähungen und Verhöhnungen? Als ob nicht schon allein die Kreuzigung als Leiden genügen würde. Nein, die körperlichen Schmerzen werden noch durch Spott und Hohn ins Unerträgliche gesteigert. Wann endlich hat das ein Ende? Wann darf Jesus sein irdisches Leben in die Hände Gottes zurückgeben und selbst erlöst werden? Hören wir nun noch, ebenfalls aus dem Markus-Evangelium, wie er uns den Tod und damit verbunden Jesu letzte Worte am Kreuz schildert, in den Versen 33 bis 41 aus dem 15. Kapitel.
Der Tod Jesu. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elia. Da lief einer hin, tränkte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Und er sagte: Lasst mich, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Da stieß Jesus einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss entzwei von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, ihn so sterben sah, sagte er: Ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Es waren aber auch Frauen da, die von ferne zuschauten. Unter ihnen Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, des Kleinen und des Jose und Salome, die ihm gefolgt waren und ihn unterstützt hatten, als er in Galiläa war, und noch viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.
Da ist also eine üble Geschichte, protokollarisch exakt und verständlich geschildert, wie Jesus langsam aufs Grausamste vom Leben in den Tod befördert wird. Da gibt es Spott von Leuten, die ihm sagen, er solle sich doch selbst retten, wenn er andere gerettet habe. Da gibt es absolut zynische Missverständnisse, weil einige meinten, er rufe in seiner äußersten Gottverlassenheit den Propheten Elia zur Hilfe an. Da gibt es dummes Gerede angesichts des Mannes am Kreuz und schließlich unernste Versuche, sich einen Reim auf den Mann am Kreuz zu machen. Ja, das ganze Geschehen um Jesu Tod stellt in seiner Düsternis so etwas wie ein böses, von Menschen inszeniertes Spiel dar. Ein Spiel, das im Schrei Jesu nach seinem Gott und schließlich seinem Todesschrei abrupt endet. Alles in allem ein böses Spiel mit einem Ende, das buchstäblich und wörtlich zum Himmel schreit. Was sehen wir, liebe Gemeinde, in dieser Geschichte? Sie führt uns nicht Gottes Handeln vor Augen, sondern sie zeigt uns außerordentlich drastisch das mitleidlose Verhalten und die gefühllosen Kommentare von uns Menschen in Anbetracht des leidenden und sterbenden Christus. Es liegt ein ganz dunkler Schatten über dieser Passionsgeschichte. Über Jesus erfahre ich hier eigentlich wenig, nur, dass er eben unendlich leidet und dann schließlich sein Leben aushaucht. Aber ich erfahre viel über mich, über die Menschen, über die dunklen Seiten im menschlichen Verhalten. Ja, ich erfahre, wozu Menschen fähig sein können. Was tun etwa Menschen Menschen an, die sie nicht verstehen, die sie ablehnen, ja denen sie gar den Tod an den Hals wünschen? Das erfahre ich aus dieser letzten Szene über das Leiden und Sterben Jesu. Es ist gerade so, als ob uns Menschen gewissermaßen ein Spiegel vor die Augen gehalten werde. Aber in diesem Spiegel sehen wir nicht das Schöne, Gute und Positive am Menschen, sondern eben das Hässliche, Grausame und erbarmungslos Negative. Kurz, wir erfahren wenig über die Göttlichkeit Jesu, aber viel, geradezu unerträglich viel über die dunklen und gottfernen Seiten des Menschen. Das lässt schon erschauern, das macht nachdenklich. Und da komme ich auch jedes Mal, wenn ich diese Passionsgeschichte bedenke, da komme ich wirklich ins Grübeln. Wozu ist der Mensch doch tatsächlich fähig? Nicht nur die Ereignisse um Jesu Passionsweg führen uns das unbarmherzig vor Augen und lassen auch heute noch zum Beispiel Kinder, die mit der Kreuzigung Jesu etwa in der religiösen Unterweisung konfrontiert werden, sicher oft genug auch bange Fragen, vielleicht auch verständnislos sogar Fragen, warum tun die sowas mit Jesus? Er hat doch niemandem etwas zuleide getan. Ja, warum tun die so etwas? Liebe Gemeinde, warum vergaßen Menschen Hunderttausende von anderen Menschen? Warum unterziehen heute noch Menschen andere grausamster Foltern, um etwa Geständnisse zu erpressen? Und niemand hört es, das Geschrei von Tausenden und Abertausender Gequälter. Warum greift, wie wir gerade das wieder so aktuell sehen müssen von den Medien, ein Volk das andere aufs Grausamste an und lässt ihnen ihr Existenzrecht nicht gelten, da im fernen Osten? Das alles kann ich Ihnen, liebe Gemeinde, nicht beantworten. Man könnte noch viele Male warum fragen. Doch sehe ich auch mit Schrecken heute noch die gleiche Niedertracht, die gleiche kalte Brutalität und die gleiche mitleidlose Bosheit an so vielen friedlosen Teilen in unserer gegenwärtigen Weltwirklichkeit, wie es ja schon damals bei Jesu Leiden und Tod war. Es scheint mir gar, als ob Golgatha, dieser Schädelberg, nicht nur damals bei Jerusalem liegt, ja, nicht nur ein historisch wahrnehmbarer Ort zur Zeit Jesu war. Und das macht schon zutiefst nachdenklich. Die Passion wiederholt sich in anderer Form in der Geschichte der Menschheit leider immer und immer wieder. Tag für Tag, offen oder eben auch hinter dicken Gefängnismauern verborgen. So sind unsere eigenen bösen Spiele von Mensch zu Mensch und üblen Geschichten auf diese Art ganz unversehens in dieses Karfreitagsgeschehen um Jesu Tod hineinverwickelt. Und dann die, die ihn ja kennen müssten, die Jesu Wirken und Reden miterlebt haben. Wo sind sie? Viele haben Angst und sind nicht erschienen, um Jesus auf seinem letzten bitteren Weg zu begleiten. Es könnte ja auch sie erwischen. Dann sind nur noch ganz wenige übrig, welche zu Jesu engerem Kreis gehören, die dann von ferne das grausige Geschehen am Kreuz leidend miterleben. Die religiösen Führer, die am besten noch den Zugang zu seiner Lehre hätten, haben ihn erst recht abgelehnt, verurteilt und zum Töten freigegeben, aus Missgunst und Furcht ihren Einfluss und ihre Macht beim Volk zu verlieren. Von ihnen hatte Jesus erst recht nichts mehr zu erwarten. Und jetzt, da geschieht dann doch etwas, was mich auch zutiefst berührt. Wer erkennt das wahre Wesen von dem, der am Kreuz sein Leben aushaucht? Es ist ein nach damaligem Verständnis ungläubiger Heide, einer, den das Volk ja sogar hasste, weil er im Dienste der römischen Besatzungsmacht stand. Wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und das bekennt voller Ehrfurcht ein römischer Hauptmann. Ja, gewissermaßen mit den Augen dieses Hauptmanns blicken wir auch heute noch auf das Kreuz und dürfen zusammen mit ihm etwas sehen. Wir dürfen sehen, wir dürfen darauf hoffen und daran glauben, dass Jesu Weg ans Kreuz nicht einfach ein Weg in das Nichts, in die undurchdringliche Dunkelheit war. So ist der verzweifelte Aufschrei Jesu in der größten Gottverlassenheit genau das, was eben den Kern der Passion ausmacht. Jesus wendet sich an den, der ja nicht den Tod will. Er wendet sich an den, der Leben schafft und zu dem es am Ende zurückgeht. Und so ist auch mitten in unserer Gesellschaft der Kreuzweg Jesu ein Weg zum Heil. Es ist ein Weg, der sich vor kleinen Misserfolgen, Einsamkeiten und Schwierigkeiten im Leben nicht fürchtet. Denn auf diesem Weg folgen wir Christus direkt nach. Der Weg des Kreuzes führt zu Gott. Er ist so der Weg zum Reiche Gottes, den Jesus auch uns ab und zu durchlaufen lässt. Und das über alle Höhen und durch alle Tiefen des Lebens hindurch. Wir sind dann imstande, all diese Lebensbotschaften zu vernehmen, die eben trotz der Dunkelheiten in der Welt, in der Passionsgeschichte auch erklingen. Und in einer nun folgenden Stille wollen wir die Botschaft vom Kreuz in unseren Herzen bewegen. Und ich werde dann mit einem Gebet abschließen. Jesus Christus, gekreuzigt unter uns, lass uns an deinem Sterben begreifen, was uns zum Leben bringen kann. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir ein Segen werden für unsere Zeit und dir auf dem Weg des Kreuzes bis zum Weg der Auferstehung folgen. Amen. Jetzt hören wir den Chor mit den 7 Worten, die der Herr Jesus am Kreuz geredet hat.